Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Auch wir schauen an diesem Abend nach Israel. Hunderte Tote, mehr als 2000 Verletzte, über 100 verschleppte Israelis. Das ist die derzeitige Bilanz der Terrorangriffe durch die Hamas in den vergangenen 2 Tagen. Wir sprechen gleich mit Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, über die Reaktion. Dann fragen wir uns, wie uns die Forschung der heute mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichneten Wirtschaftsexpertin Claudia Goldin in Sachen Gleichberechtigung weiterbringt. Wir blicken in eine neue Studie zum Theaterbesucherverhalten nach Corona und wir lernen den Künstler Anselm Kiefer durch die Kamera des Filmemachers Wim Wenders in 3D neu kennen.
Anselm ist schon ein Besessener. Es übersteigt eigentlich alles, was man denkt, was ein Maler, Bildhauer, bildender Künstler machen kann.
Wenders Film Das Rauschen der Zeit kommt in dieser Woche in die Kinos. Die Geschichte wiederholt sich nach 50 Jahren und einem Tag. Das sagte Samstagnacht ein Schulfreund von Meron Mendel am Telefon und bezog sich damit auf den Yom Kippur-Krieg. Da hatten Hamas-Terroristen viele unschuldige Zivilisten ermordet, darunter auch die Schwester des Schulfreundes. Über den schlimmsten Angriff auf Israel seit der Gründung des Staates hat Meron Mendel heute in der FAZ geschrieben, genauer gesagt über seine Gedanken dazu und über die Reaktion auf den Terror in seinem Geburtsland. Meron Mendel ist in einem Kibbutz in Israel aufgewachsen, hat 3 Jahre seinen Militärdienst dort geleistet und hat in Haifa und München studiert und ist heute Professor für Soziale Arbeit und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Schönen guten Abend, Herr Mendel.
Hallo, guten Abend.
Ich kann mir vermutlich nur annähernd vorstellen, wie es Ihnen derzeit geht. Ich vermute, Sie sind permanent im Kontakt mit Freunden und Ihrer Familie in Israel. Was hören Sie denn von dort?
Ich höre sehr viel Angst, sehr viel Ungewissheit, was die Zukunft bringt und vor allem sehr, sehr und tiefe große Trauer über viele Familienmitglieder, enge Freunde, in den letzten 48 Stunden ermordet wurden in schlimmster Art und Weise. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Freund, der noch gerettet ist, aber seine Frau ist ermordet worden, sind viele aus der Familie, die nicht mehr da sind. Das sind einfach sehr schlimme Gespräche, die ich zurzeit führe und was ich immer höre von diesen Leuten. Wir können uns nicht vorstellen, irgendwann mal nach Hause zurückzukehren. Also die wurden evakuiert, also gerettet aus die Kibbutzim und die Dörfer, die in der Nähe von Gaza sind und sind gerade in Sicherheit, die Überlebende. Und die machen sich Gedanken, was wird dann kommen? Also wenn der Krieg vorbei ist, haben sie eigentlich kein Zuhause mehr, so sagen sie das. Also das ist für die so ein Bruch in jeder Hinsicht und sehr große Ungewissheit, was die Zukunft bringt.
Ist die Gesellschaft jetzt in diesem Ausnahmezustand geeint? Weil bis zuletzt haben wir ja viele Nachrichten aus Israel gehabt, also vor diesen Terroranschlägen, dass die israelische Gesellschaft tief gespalten ist mit Blick auf die Massenproteste gegen die Justizreform. Verändert sich die Situation jetzt in diesem Ausnahmezustand?
Ja, also im Kriegszustand ist erstmal der Reflex, zusammenzurücken und dann sind die politischen Differenzen innerhalb der Gesellschaft spielen erstmal keine Rolle. Auf der anderen Seite, wir sehen, dass das Versagen der Regierung, die schon vor dem Krieg ziemlich deutlich war, hat sich auch mit dem Kriegsausbruch fortgesetzt. Also es gibt sehr große Unmut über die Regierung und auch über das Handeln des Militärs, während die erste 2 Tage des Krieges, also das sind Themen, die erstmal noch nicht ausdiskutiert wurden in der israelischen Gesellschaft. Und ich bin mir sicher, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann werden sehr viele Fragen aufgeworfen und viele Menschen müssen auch zu Rede und Antwort stellen, wie es so weit gekommen ist, wie es gekommen ist.
In Ihrem Text schreiben Sie von der Trauer und von der Empathie, die auch viele in Deutschland hier äußerten, von der Solidarität, aber Sie schreiben auch von unvorstellbaren Szenen wie in Berlin-Neukölln, wo es Freudentänze gegeben haben sollen. Sie haben die Social-Media-Kanäle beobachtet, wo, ich zitiere Sie, nicht nur Influencer, sondern sogar Mitarbeiter von renommierten Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen Organisation den Sieg der angeblichen Freiheitskämpfer der Terrororganisation Hamas feierten. Wen meinten Sie denn hier konkret?
Wir haben schon in den letzten Tagen immer wieder so eine Art von Relativierungen gesehen. Es beginnt bei Verbänden, muslimische Verbände, die interessanterweise gleich von beiden Seiten sprechen, obwohl das jetzt ganz klar ist, es gibt hier erstmal keine beide Seiten, die eingreifen. Es gibt sozusagen auf einer Seite Terroristen, die mit Hunderten von bewaffneten Menschen über die Grenze gehen und massakrieren. Also jetzt reden wir von 900 Menschen, fast ausschließlich reden wir von Zivilisten, von Frauen, von verschleppten Kindern nach Gaza. Und dann wird von beiden Seiten, die sollen aufhören, den Krieg, das ist makaber. Und das, denke ich, muss ganz deutlich verurteilt werden. Dann gibt es auch Äußerungen auch von Amnesty International, auch mindestens ein Mitarbeiter von Medico International, der Hilfe- und Menschenrechtsorganisation Medico International, die auch in ähnlicher Art und Weise sich geäußert haben, die Aktionen von Hamas ausdrücklich nicht verurteilt haben. Und das ist aus meiner Sicht eine klare Doppelmaßstab. Die gerade Menschenrechtsorganisationen, die sollen ganz klar die Menschenrechte auch als ihre Orientierung haben. Und wie kann man denn das anders sehen, wenn halbnackte Frauen, die liegen auf dem Pickup-Truck durch die Straßen von Gaza geführt werden und von Männern bespuckt werden und geschlagen werden, ist es das nicht etwas, das Menschenrechtsorganisationen auf Schärfste verurteilen sollen? Da bleiben mir keine Worte, das so zu fassen, wieso doch so eine Empathielosigkeit in Teile, wirklich Teile der Gesellschaft doch herrscht.
Ja, auch hier in Deutschland haben sich prominente Köpfe wie der Journalist Malcolm Ohanwe oder die Musikerin Noura zu den Angriffen der Hamas im Netz geäußert. Ihre Nachrichten kann man auch als Unterstützung der Hamas werten. BR und Arte distanzieren sich vor Ohanwe. Noura wurde aus einer Talkshow bei ProSieben ausgeladen. Sind das aus Ihrer Sicht die richtigen Reaktionen?
Ja, ich finde, das war gut, dass hier so schnell und eindeutig reagiert wurde. Also die Äußerungen von Ohanwe war mir keine Überraschung. Wenn man auch da seine Äußerungen aus den letzten Jahren vor Augen führt, das ist bei ihm eine klare Linie. Die Gewaltverharmlosung, das Verständnis von der radikalen Hamas und von Terrorismus und die Verteufelung Israel, das ist eigentlich sein Geschäftsmodell. Und diejenigen, die das bisher nicht verstanden haben, es ist gut, dass es jetzt hier eine Linie gezogen wurde. Nichtsdestotrotz, dann sehen wir, dass doch in Teile gerade der migrantische Community, dass gerade dieser Ton, dass in diese, was Sie zitiert haben, dann zum Ausdruck kommt, gerade dieser Ton doch irgendwie der Mainstream darstellt.
Der Documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann, der hat sich heute von zwei Mitgliedern des KuratorInnen-Kollektivs Ruan Grupa distanziert, die letzte Documenta kuratiert haben. Sie sollen der Hamas applaudiert haben. Was sagt uns das über die Bemühungen um Verständigung bei der Documenta?
Ja, das ist für mich auch besonders bitter, muss ich sagen. Die zwei Kuratoren, die von Ruan Grupa, die nicht nur sozusagen während der Documenta gearbeitet haben, sondern sie sind noch länger als Gastdozenten in der Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg geblieben sind. Mit denen hatte ich auch mehrfach gesprochen über die Monate und hatte ich die Hoffnung oder den Eindruck, dass eine gewisse Sensibilität vor das Thema entstanden ist. Wenn aber doch wieder auf den sozialen Medien in dieser Art und Weise dann menschenverachtende Posts geliked werden, das ist sehr bitter. Das kann ich das wirklich nicht anders beschreiben.
In Ihrem Artikel, Herr Mendel, da beschreiben Sie am Ende Ihres ja sehr persönlichen Textes das Empfinden von der Unverschämtheit, dass ich gleich ins Bett gehen und in aller Sicherheit einschlafen würde, wissens, dass ich auch in Sicherheit wieder aufwachen würde. Wie gehen Sie mit diesem Gedanken derzeit um?
Ja, das treibt mich immer noch um. Also in jedem Gespräch mit Freunden, die da beschreiben, was sie erlebt haben und was noch auf sie zukommt, dann habe ich das Gefühl, ja, das ist für mich sehr bequem. Ich bin hier in Deutschland, das sind die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und die müssen jetzt um ihre Existenz kämpfen. Die haben ihre Zukunft ist ungewiss. Dieses Urvertrauen, dass man irgendwie in Sicherheit in seinem eigenen Bett dann einschlafen kann und dann nicht mit Terroristen vor der Tür dann aufwacht, diese Gewissheit ist bei denen erschüttert. Und dann hat man auf jeden Fall das Gefühl, einmal ist man dankbar dafür, dass wir hier in Deutschland in so diese selbstverständliche Sicherheit leben können. Eine Sicherheit, die wir gar nicht jeden Tag reflektieren müssen, weil das ist einfach unsere Lebensrealität. Auf der anderen Seite kann man auch, dann hat man so eine Art von, ein Gefühl, wir sind manchmal, zeigen wir eine gewisse Arroganz, wenn wir den Menschen vor Ort Lektionen erteilen, wie sie dann zu verhalten haben, ohne wirklich zu reflektieren, unter welche Umstände sie leben, was für eine existenzielle Bedrohung da gibt, für ihr Leben, für das Leben ihrer Familie. Und das ist für mich eine sehr, sehr grundlegende Erkenntnis, dass ich mit aus den letzten 3 Tagen mitnehme.
Miron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Wir sprachen über die Reaktion auf die Terrorangriffe durch die Hamas auf Israel. Herr Mendel, ganz herzlichen Dank.
Ich hab's zu danken.
Es ist eines der größten Ärgernisse vieler Frauen, die finanzielle Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt, gern kurz Gender Pay Gap genannt. Und bis heute ließ sich die Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern nicht wirkungsvoll beenden. Seit Jahren aber wird an den Gründen dafür geforscht. Heute bekam die US-Wirtschaftsexpertin Claudia Goldin für ihre Forschungsarbeit zum Thema einen der wichtigsten Preise der Welt. Sie erhielt den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Julia Weschebach berichtet.
Niemand habe diese Unterschiede und ihre Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte so umfassend unter die Lupe genommen wie Golden. Sie war eine Detektivin. Sie hat sich wirklich die Hände schmutzig gemacht und durch die Archive gewühlt. Sie hat neues Datenmaterial gefunden und für ihre Forschung genutzt. Dabei hat die US-Ökonomin Golden unter anderem gezeigt, dass Wirtschaftswachstum die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht zwingend verbessert und dass die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt über die Jahrhunderte nicht kontinuierlich angestiegen ist, sondern langsam und sporadisch. Jurychef Jakob Svensson.
Understanding women's role in the labor market is
important. Die Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu verstehen, ist wichtig für die Gesellschaft. Wenn Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer oder unter ungleichen Voraussetzungen arbeiten, werden Arbeitskraftfähigkeiten und Talent vergeudet.
Skills and talent go wasted.
Golden ist Professorin an der renommierten Harvard-Universität. Die 77-Jährige zählt schon länger zu den Favoriten für den Wirtschaftspreis. Vor ihr haben erst 2 Frauen die prestigeträchtige Auszeichnung erhalten. In gewisser Weise belegt das ihre Forschung. Dazu Jurychef Jakob Svensson. Das Geschlecht der Preisträger ist für uns kein Kriterium für die Vergabe potenzieller Preise. Trotzdem hofft die Jury darauf, dass die Auszeichnung helfen kann, die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Jurymitglied Randi Hjalmarsson zitiert Golden selbst. Indem wir das Problem endlich verstehen und beim Namen nennen, können wir in Zukunft bessere Lösungen finden.
Ja, soweit also die zitierte Claudia Goldin. Wer sie ist und was sie in Sachen Ungleichheit erforscht hat, das will ich jetzt wissen von Katharina Frohlich. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Schönen guten Abend, Frau Frohlich.
Guten Abend.
Claudia Goldin, eine Detektivin, das haben wir hier gerade gehört. Sie habe, so die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften heute in ihrer Begründung, sie habe die wichtigsten Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt aufgedeckt. Welche sind das denn?
Vor allem hat sie aufgedeckt, dass es sehr vielfältige Ursachen gibt. Also sie hat zum Beispiel sehr schön zeigen können, dass eine der früher wichtigen Ursachen, nämlich die Unterschiede in den Bildungsabschlüssen von Männern und Frauen, in den letzten 20 bis 30 Jahren eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Auch die Unterschiede in der Berufswahl, also die Tatsache, dass Frauen und Männer in unterschiedlichen Berufen arbeiten, hat an Bedeutung abgenommen, obwohl das immer noch ein wichtiger Faktor der Erklärung des Gender Pay Gaps ist. Aber sie hat zum Beispiel auch gezeigt, dass Unterschiede innerhalb eines Berufes nach wie vor sehr groß sind. Und das hat sie sehr schön erklärt anhand der Tatsache, dass es eben manchmal manche Berufe gibt, in denen überlange Arbeitszeiten besonders stark belohnt werden, also mit einem Lohnaufschlag belohnt werden. Und das sind genau die Berufe, in denen auch die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern nach wie vor sehr hoch ist. Ein Beispiel dafür ist der Finanzsektor. Da ist eigentlich der Frauenanteil unter den Beschäftigten sehr hoch, ungefähr 50%. Aber der Gender Pay Gap ist einer der höchsten. Und das erklärt eben Claudia Goldin daran, dass in diesem Sektor überlange Arbeitszeiten besonders stark belohnt werden. Und da Frauen aufgrund der sozialen Normen, die auch in Deutschland genau wie in den USA vorherrschen, die eben besagen, dass eben die Frauen, die, wie sie das nennen, Primary Caregivers sind, also diejenigen, die hauptverantwortlich sind für die Sorgearbeit, für die Kinderbetreuung, die eben diese überlangen Arbeitszeiten und die auch häufig verlangte Flexibilität nicht bringen können, die werden dann eben auch, was die Stundenlöhne betrifft, abgestraft.
Aber diese Debatte führen wir doch seit Jahren eigentlich, dass diese Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern daherkommt, dass die Frauen eben oft kürzer arbeiten, damit weniger verdienen, dass Männer gern Jobs annehmen, bei denen sich mehr verdienen lässt. Und eben die ungleiche Care-Arbeit, das sind ja Erkenntnisse, die wir schon länger diskutieren, würde ich sagen. Was ist denn die besondere Leistung jetzt von Claudia Goldin?
Also sie hat das zum einen sehr schön mal deskriptiv dargestellt, wie sich das im Lauf der Zeit entwickelt hat und wie sich da auch die Löhne im Lebenszyklus entwickeln. Was sie aber auch gezeigt hat, ist, dass es nicht zwingend in allen Berufen so ist, dass es diese überproportionale Entlohnung der superlangen Arbeitszeiten gibt. Sie hat zum Beispiel gezeigt, dass es in manchen Berufen, in manchen Branchen, sie hat das für den Sektor der Pharmazie in den USA gezeigt, dass es da eben durchaus auch so ist, dass es eben Organisationsstrukturen gibt, wo sich die Beschäftigten eben gegenseitig gut ersetzen können oder auch gut abwechseln können, wo eben diese überlangen Arbeitszeiten eigentlich nicht besonders überproportional belohnt werden, was die Stundenlöhne betrifft. Und in diesen Branchen und Industrien ist auch der Gender Pay Gap nicht so hoch wie beispielsweise im Finanzsektor. Das heißt, man kann aus ihrer Forschung schon auch lernen, einerseits natürlich der private Teil, ja, wie teilt man sich die Sorgearbeit und die Arbeitszeit mit dem Partner auf, aber schon auch der Teil für die Unternehmen. Es lassen sich schon Organisationsstrukturen finden, wo es eben eine Art der Arbeitsteilung gibt, die diese überlangen Arbeitszeiten nicht notwendig macht.
Jetzt ist auch in der Kulturbranche immer wieder der Gender Pay Gap angeprangert worden, beim Thema Regie zum Beispiel. Warum ist zum Beispiel diese Branche wieder das Klischee nicht progressiver als andere?
Ja, da kommen wir zu einer weiteren Ursache des Gender Pay Gaps. Auch zu der hat Claudia Goldin sehr einflussreiche Arbeiten vorgelegt. Und das sind eben diese Geschlechterstereotypen-Zuschreibungen, die vielleicht impliziten Biases, die wir alle haben, also im Prinzip die Zuschreibung bestimmter Eigenschaften oder Fähigkeiten an ein Individuum aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit, beispielsweise des Merkmals Geschlecht. Und da hat Claudia Goldin eben auch eine sehr einflussreiche Arbeit schon Anfang der 2000er Jahre veröffentlicht, da im Kulturbereich, und zwar ging es da um die sogenannten Blind Auditions bei Symphonieorchestern. Sie hat da eben, also dazu muss man wissen, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhundert sind viele Symphonieorchester in den USA Stück für Stück dazu übergegangen, Neuzugänge in ihren Orchestern sozusagen über Blind Auditions einzustellen. Das heißt, sie haben die Kandidaten und Kandidatinnen hinter einem Vorhang spielen lassen und so entschieden, wen sie aufnehmen wollen. Und sie hat eben gezeigt, dass diese Art, neue Leute aufzunehmen, dazu geführt hat, dass signifikant mehr Frauen aufgenommen wurden. Das heißt im Umkehrschluss, dass es ja vorher solche Stereotypen-Zuschreibungen oder auch explizite Diskriminierung gegeben haben muss. Das zeigt sie mit diesem Aufsatz. Den finde ich aber besonders deswegen auch so schön, weil er ja auch gleichzeitig direkt die Lösung zeigt. Ja, also wenn es manchmal so einfach ist, dass sozusagen ein Vorhang das Problem zumindest teilweise lösen kann, dann gibt es auch andere institutionelle Möglichkeiten, wie man Institutionen so verändern kann, dass eben diese stereotypen Zuschreibungen nicht mehr so stark wirken können.
Jetzt haben wir vorhin die Nobelpreisjury gehört. Sie entscheidet nicht nach Geschlecht, aber der Wirtschaftsnobelpreis wurde bereits 93 Mal verliehen und geht jetzt erst zum dritten Mal an eine Frau. Ist auch das ein Beleg für die Forschung von Claudia Goldin?
Ja, in gewisser Weise schon, denn natürlich, wenn man so eine erfolgreiche Forscherin ist oder ein Forscher, der oder die dann sogar den Nobelpreis bekommt, dann ist das ganz sicher ein Karriereweg, der überlange Arbeitszeiten erfordert. Das ist ganz sicher so und das belegt eben ihre eigene Forschung, dass es Frauen es schwerer haben, so einen Weg einzuschlagen. Speziell in den Wirtschaftswissenschaften muss man auch sagen, das ist ein sehr männlich dominiertes Feld. Also wenn man sich anschaut, der Frauenanteil unter den Professoren an diesen Top-US-Unis oder auch an den Top-Unis in Europa ist nach wie vor sehr gering. Was mich aber besonders freut, dass Claudia Goldin, jetzt eine Frau, diesen Nobelpreis bekommen hat, ist, weil ihre Vorgängerin, nämlich Esther Duflo, die letzte Frau, die vor Frau Goldin, die den Nobelpreis bekommen hat, zum Beispiel in ihrer Forschung gezeigt hat, wie wichtig solche Vorbilder sind, dass eben solche Vorbilder genau dazu dienen können, diese Geschlechterstereotypen-Zuschreibungen abzubauen. Vor dem Hintergrund freut es mich ganz besonders, dass Claudia Goldin den Nobelpreis bekommen hat.
Und eine abschließende Frage. Seit 20 Jahren beschäftigt sich Claudia Goldin mit dem Thema. Wir haben jetzt schon zwei Lösungsansätze gehört, Vorhänge oder Vorbilder. Gab es denn irgendeine signifikante Veränderung der Situation in diesen 20 Jahren? Also etwas, was uns Hoffnung geben könnte?
Das ist eine gute Frage. Was wir in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht sehen, ist eben, dass dieser Gender Pay Gap, der quasi ja mit Geburt des ersten Kindes erst so richtig groß wird, da haben wir in diesem Motherhood Pay Gap sozusagen, haben wir überhaupt keinen Fortschritt gesehen in den letzten 20 Jahren. Ich würde sagen, wo wir einen Fortschritt sehen, ist in der öffentlichen Debatte. Wir sprechen mehr über diese Themen und ich glaube, die Erkenntnis ist durchgesickert, aber man müsste jetzt mal zur Handlung schreiten. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht wirklich, wie ich diese Frage gut beantworten kann.
Dann ist vielleicht die heutige Bekanntgabe, dass der Wirtschaftsnobelpreis in diesem Jahr an Claudia Goldin geht, die US-Ökonomin, für ihre Forschungsarbeit, zumindest ein gutes Signal in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall, das sehe ich genauso.
Über den Preis und die Preisträgerin sprach ich mit Katharina Frohlich. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Frau Frohlich, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Sehr gerne, wiederhören.
Corona hat die Theater und Kinos veröden lassen, doch jetzt sind die meisten Häuser wieder voll. Das denkt man zumindest, wenn man in Berlin hin und wieder ins Theater geht. Eine heute vorgestellte repräsentative Studie zeigt allerdings, dass die Zuschauer längst nicht überall zurückkehren in die Kulturinstitutionen. In Auftrag gegeben wurde sie von den Niedersächsischen Staatstheatern Hannover mit dem Ziel, das aktuelle Kultur- und Freizeitverhalten der Bevölkerung in Hannover und der Region zu erkunden. Und was dabei herausgekommen ist, das weiß der Mitautor der Studie, Klaus Siebenhaar vom Institut für Kultur- und Medienwirtschaft in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Dann gehen wir doch die wichtigsten Ergebnisse vielleicht mal gemeinsam durch. Da ist erstens die Erkenntnis, Corona hat das Kultur- und Freizeitverhalten nachhaltig verändert. Inwiefern?
Also wir können zusammenfassend sagen, dass etwa ein Viertel der Befragten zum Beispiel weniger ins Theater gehen, dass ein Viertel der Befragten eine veränderte, nennen wir es Anspruchshaltung, an einen Theaterabend haben oder dass sie auch andere Präferenzen setzen, also komplett anderes Freizeitverhalten, auch die sozialen Kontakte haben sich verändert. Also das haben besonders die Straßenbefragungen gebracht, denn wir haben ja sehr umfassend analysiert und befragt. Auch die sogenannten No-Show-Raten, also dass man bestellt und nicht kommt, das hat sich alles verschärft.
Und weiß man, woran das liegt, dass die Leute vielleicht spontaner sich entscheiden, weniger festlegen wollen?
Das ist generell ein Trend, der auch schon vor der Pandemie war. Es liegt eher, würde ich jetzt mal vermuten, im psychomentalen Bereich, dass man plötzlich keine Lust mehr hat oder sich nicht mehr fühlt. Also dieser ganze Bereich, den man neudeutsch Mental Health nennt, diese Befindlichkeiten spielen bei Entscheidungen, ob man nun irgendwo hingeht, auch kurzfristig eine große Rolle. Sodass am Ende die Kalkulierbarkeit erheblich gelitten hat.
Eine weitere Erkenntnis Ihrer Studie ist, dass das Publikum deutlich diverser und durchmischter ist als angenommen. Ja. Dann habe ich mal ein bisschen genauer geguckt. Rund 70% haben einen Hochschulabschluss. 2015 waren es noch 56. Jetzt sind ja die Hochschulabsolventen eher so die Leute, bei denen ich denke, dass sie mehr ins Theater gehen. Aber interessant ist auch, was Sie herausgefunden haben, rund 16% des volljährigen Publikums haben eine sogenannte Migrationsgeschichte. 2015 lag dieser Wert noch bei 5%.
Ja.
Das ist ja eine enorme Veränderung.
Das ist eine wirklich signifikante Veränderung. Und wir haben auch herausbekommen, was sich hinter den 16% verbirgt. Es sind vor allen Dingen Menschen aus Osteuropa, also Russland, Polen, Ukraine natürlich, aber auch der neue migrantische Mittelstand, also Türkei, diese 4, 5 Länder, dominierend von den Herkunftsnationen und soziodemografisch kann man sagen, die sind noch akademischer. Also die Quote liegt bei fast 80%. Sie sind noch weiblicher, 70%. Und sie sind jünger. Also sie senken den relativ hohen Altersdurchschnitt, den sie heute an allen deutschen Theatern haben.
Konnten Sie denn auch herausfinden, wie es zu dieser doch ziemlich starken Veränderung gekommen ist? Also liegt es am Programm, dass die Theater anbieten?
Weniger. Es ist die Gesamtbevölkerungsentwicklung. Denken Sie daran, vor 20 Jahren waren wir schrumpfend und die Städte schrumpften, alles schrumpfte. Mit der neuen Migration haben wir einen Bevölkerungsaufwuchs, mittlerweile 84 Millionen. Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht? Und viele, die kommen, sind ja auch der sogenannten Arbeitsmigration zuzurechnen. Das heißt, die sind gut ausgebildet, die sind vertraut mit dem Medium Theater, ob nun Oper oder Schauspiel oder Konzert. Von daher ist das typische bildungsbürgerliche Publikum jetzt mit Migrationshintergrund.
Auch eine Erkenntnis Ihrer Studie ist, dass es eine sehr hohe gesellschaftliche Akzeptanz und Zustimmung für die Staatstheater Hannover gibt, auch bei Nichtbesucherinnen. 45% stimmten der Aussage zu, die Staatstheater prägen das kulturelle Leben Hannovers beziehungsweise seien wichtig für die Attraktivität der Stadt. Aber nur rund 18% der volljährigen hannoveranischen Bevölkerung zählen zum aktiven Publikum, das auch wirklich regelmäßig ins Theater geht. Also ist das denn wirklich eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz?
Ja, wir alle können froh sein, dass der sogenannte Hochkulturbetrieb diese Akzeptanz weiterhin hat. Also keine Diskussion, wenn nur 18% und plus 8% im Augenblick inaktiver. Warum wird das überhaupt aus Steuergeldern subventioniert und so? Die Debatte haben wir zum Glück nicht. Es sieht schon etwas anders aus, wenn Sie die 4 Gruppierungen bei der Bevölkerungsbefragung anschauen, was die persönliche Relevanz betrifft. Die nimmt natürlich rapide ab, je länger der Besuch zurückliegt. Also wir haben ja 4 Kategorien, die Aktiven, die Inaktiven, die Unwahrscheinlichen, die also seit 3 bis 20 Jahren nicht im Theater waren und die sogenannten Nichtbesucher. Und bei denen nimmt natürlich die persönliche Bedeutung von Theater rapide ab. Also wir müssen unterscheiden zwischen der Akzeptanz und der persönlichen Relevanz.
Ja, auch ein Punkt in Ihrer Studie, der wehtut, die Besuchsfrequenz ist deutlich zurückgegangen. Ja. Jetzt heißt es ja auch, dass diese Studie die aktuell umfangreichste wissenschaftliche Erhebung zur Akzeptanz und Nutzung von Kulturinstitutionen nach der Pandemie ist. Wenn sie jetzt beispielhaft sein kann für viele Kultureinrichtungen in Deutschland, was würden Sie denn sagen, was können die Theater denn überhaupt lernen aus Ihrer Studie? Was muss anders gemacht werden oder was läuft gerade besonders gut?
Also generell muss man diesen Kreis der Inaktiven regional natürlich unterschiedlich, was den Anteil an der Gesamtbevölkerung betrifft, wieder zurückholen. Also diese Form der Reaktivierung, die man über Datenbanken, Hannover beginnt damit, individualisierte Ansprache und besondere Angebote, dass man das ehemalige oder verlorene und hoffentlich nur temporär verlorene Stammpublikum, was weitestgehend älter ist, zurückholt. Und natürlich muss man gleichzeitig Strategien und Konzepte entwickeln, um den Nachwuchs ins Theater zu holen. Denn Auf der einen Seite haben wir einen Akademisierungsgrad der Gesellschaft wie noch nie. Und das hieß ja früher, je akademischer, umso wahrscheinlicher, dass man die Hochkulturinstitutionen nutzt. Diese schöne Formel gibt es nicht mehr. Also wird man sich einiges einfallen lassen. Und der große Pierre Bourdieu hat vor 60 Jahren die Besucherforschung begründet im Museumsbereich. Und er hat drei, wenn Sie so wollen, Stellschrauben oder Hebel benannt, die jetzt spartenübergreifend von Bedeutung sind. Das ist erstens Programm, also was ich anbiete. Zweitens die Kommunikation und drittens der Ort. Und das ist ein Punkt, der auch wirklich uns nochmal die Augen geöffnet hat bei den vielen Befragungen. Die Menschen sehen sich nach einer Atmosphäre jenseits vom Alltag, nach sozialen Kontakten, nach Räumen, in denen sie sich wohlfühlen, jenseits vom Bühnengeschehen, also Stichwort Gesamterlebnis am Abend. Das ist extrem wichtig geworden, und zwar altersunabhängig. In Hannover können Sie das sehr schön sehen an den kleinen Spielstätten, die mehr und mehr Clubcharakter bekommen und von daher auch attraktiver sind für jüngere Zielgruppen. Und da setzt man jetzt auch den Hebel an, um dort, nennen wir es altmodisch, Verweilqualität oder die Attraktivität des Ortes jenseits eines popkulturellen Programms zu steigern oder zu intensivieren.
Ja, und wenn Sie nicht auf Pierre Bourdieu zurückgreifen wollen, dann nehmen Sie die aktuelle Studie zum Besuchsverhalten der Theater Niedersachsen nach Corona. Und Co-Autor der Studie ist Klaus Siebenhaar. Mit ihm sprach ich über die Ergebnisse und nachlesen kann man die auch in einem Buch, überall zu finden im Buchhandel. Herr Siebenhaar, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Wegen des Angriffs der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel sind die deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin abgesagt worden. Sie sollen im Frühjahr nachgeholt werden, das gaben die Veranstalter bekannt. Ab morgen sollten deutsche und israelische Schriftsteller wie Jehonatan Herbelin, Ayelet Gunder Goschen und Helene Bukowski zu Lesungen und Diskussionen zusammenkommen. Dabei sollte angesichts der gegenwärtigen Krisen über neue Wege diskutiert werden. Die deutsch-israelischen Literaturtage werden von der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Forum Goethe-Institut und der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum seit 2005 veranstaltet. Zahlreiche deutsch-französische Institutionen und Persönlichkeiten haben gegen die geplante Schließung von drei Standorten des Goethe-Instituts in Frankreich protestiert. Es sei zwar richtig, dass das Auswärtige Amt und der Verein der Goethe-Institute sich nun auch lange vernachlässigten Regionen zuwendeten, heißt es in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Die Neuausrichtung dürfe aber nicht auf dem Rücken der deutsch-französischen Partnerschaft ausgetragen werden. Zu den Unterzeichnenden zählen unter anderem das deutsch-französische Jugendwerk und die Académie de Berlin sowie das Historiker-Ehepaar Serge und Beate Klaasfeld und die Akademikerinnen Gesine Schwan und Benedikt Servois. Das Goethe-Institut hatte unter dem Druck von Einsparungen vergangene Woche bekannt gegeben, die Standorte in Bordeaux, Lille und Straßburg zu schließen. Der inhaftierte türkische Kulturförderer Osman Kavala ist mit dem Václav Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet worden. Heute sei es wichtiger denn je, die Frauen und Männer zu würdigen, die durch ihren Mut, ihre Entschlossenheit und ihre Stärke den Weg zur Freiheit weisen, sagte der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Cox in Straßburg. Kavalas Frau las bei der Verleihung einen Brief ihres Mannes aus dem Gefängnis vor, wonach er den Preis seinen Mitbürgern widme, die zu Unrecht in Haft seien. Kavala sitzt seit 2017 in der Türkei im Gefängnis. Im April 2022 war er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ihm wurde ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten im Jahr 2013 vorgeworfen. Auch nach dem Juwelendiebstahl von 2019 aus dem historischen grünen Gewölbe sorgt das Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut, kurz DWSI, in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden für die Sicherheit. Das bisherige Unternehmen habe sich in einem neuen Vergabeverfahren mit Abstand durchgesetzt, sagte der kaufmännische Direktor der Museen Dirk Burkhardt. Nach dem Juwelendiebstahl war das DWSI in die Kritik geraten. Gegen mehrere Beschäftigte des Dienstleisters war ermittelt worden, die Verfahren wurden aber später eingestellt. Aus dem Schloss waren 21 Schmuckstücke gestohlen worden. 5 Männer wurden in diesem Jahr zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Christian Riegel mit den Kulturnachrichten. Ganz herzlichen Dank dafür. So, und jetzt sprechen wir über 2 Männer aus der Nachkriegsgeneration. Beide geboren 1945, beide Künstler, der eine Filmmacher, der andere Maler. Und die Rede ist, der eine oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, von Wim Wenders und von Anselm Kiefer. Einmal mehr ist Wim Wenders mit seiner Dokumentation in das Leben und Werk eines Künstlers eingetaucht. 2011 gab es den hinreißenden Film über Pina Bausch, davor aber auch schon über das Musikprojekt Buena Vista Social Club, die Band U2 oder den Film über den Fotografen Sebastião Salgado. Jetzt also Anselm Kiefer, der Maler der XXL-Formate. Ihm widmet Wenders seinen neuen Film Anselm, das Rauschen der Zeit. Und da gibt's offenbar eben nicht nur Bewunderung für den Künstler, sondern auch eine persönliche biografische Verbundenheit. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat für uns den Film schon gesehen. Carsten, spürt man da etwas davon in dem Film, von dieser persönlichen biografischen Verbundenheit? Beide sind ja ein Jahrgang, beide sind Nachkriegskinder. Für Wenders ist der Film, so heißt es ja, eine Hommage.
Ja, also Wenders versteht seinen Film als Hommage, die sich aus der direkten Bekanntschaft mit Kiefer seit den 1990er Jahren ergeben hat, so äußert er das. Er äußert eben auch diese Bewunderung für Kiefers Werk, auch für seine Person. Aber vor allem eben stellt er seine biografische Gemeinsamkeit heraus, nämlich eben dieses von Ihnen jetzt auch schon erwähnte Aufwachsen im kriegszerstörten Westdeutschland. Kiefer ist 45 geboren, Wenders ein Jahr später. Dadurch ergibt sich eigentlich so eine Art zentrales Subthema in diesem Film. Die Trümmerwüsten deutscher Städte nach dem Krieg, der kulturelle Wiederaufbau, in diesem Fall verkörpert auch durch viele Archivbilder, die immer wieder eingeblendet werden von Trümmerfrauen, auch durch die Dichterstimmen von Paul Celan und Ingeborg Bachmann. Das hat so fast manifestartigen Charakter für diese verzweifelte Bewältigung der Geschichte in dieser Zeit. Aber eben, man kann sagen, das ist einerseits sicherlich auch für Wenders ein biografisches Thema. In jedem Fall war es immer das zentrale Thema für Anselm Kiefers künstlerisches Selbstverständnis. Darüber hat er selber schon immer in vielen Interviews gesprochen, über diese Last der deutschen Geschichte, die ihn an der Entfaltung als Künstler eigentlich fast hindert, gegen die er sich sein Leben lang fast wehrt, von der er sich befreien will. Aber wirklich konkret wird das eigentlich in diesem langen Film nur an einer einzigen Stelle. Da sitzt Kiefer in einer großen Ausstellung von seinen Werken im Dogenpalast in Venedig und beginnt darüber zu sinnieren, wie denn sozusagen er sein Künstlerleben selber sieht.
Also ich fühle mich überhaupt nicht angekommen. Ich fühle mich immer noch eigentlich verbannt. Verbannt und nicht auf der Flucht, aber auf dem Weg. Immerzu auf dem Weg. Kann den nicht anhalten.
Ja, verbannt immerzu auf dem Weg, verbannt aus dem Reich des Geistes, könnte man jetzt etwas suffisant sagen, also aus dem Reich der Kunst, weil er eben die Bürde der deutschen Geschichte trägt. Dahinter steht bei Kiefer immer so dieses Grundgefühl, überhaupt kein Künstler mehr sein zu können oder so zu dürfen.
Ja, und wie inszeniert Wim Wenders jetzt Anselm Kiefer in seinem Film? Ist das so ein Film auf Augenhöhe oder ist das eher so ehrfürchtig betrachtend?
Ja, also in weiten Teilen ist es ein typischer Künstlerfilm. Der Künstler einsam in seinem Atelier beim Schaffen und Sinnen sozusagen eingefügt, so in die Präsentation der Werkphasen einiger wichtiger Einzelwerke. Also das Grundmuster ist eigentlich vergleichbar mit ähnlichen Formaten und eben auch dem Versuch, diesen Entstehungsprozess des Werkes vorrangig aus der Biografie und der Poesie zu erklären. Aber es ist eben in Teilen, und das finde ich ganz interessant, auch kein ganz typischer Künstlerfilm, weil er sich im Verlauf immer stärker vom Dokumentarischen entfernt. Also und das Atelier eher und die Kunstorte, die Kiefer so geschaffen hat, mehr und mehr so zu Bühnen macht, so fern jeder menschlichen Gesellschaft, wo sich dieses Künstlerleben selbst aufführt. Anselm Kiefer in verschiedenen Lebensphasen wird dann von Schauspielern dargestellt, von seinem eigenen Sohn zum Beispiel, so als Mann in jüngeren Jahren, wie er so auf schneebedeckten Stoppelfeldern zeichnet, die er so oft in Kiefers Bildern so als karge, abgestorbene Kulturlandschaft gezeigt werden. Am Ende überschneiden sich dann diese Ebenen sogar. Also der echte, fast 80-jährige Kiefer begegnet sich selbst quasi als Kind, also einem Kinderdarsteller der Nachkriegszeit, direkt und verwandelt den Film dadurch für mich endgültig in so eine ja fast traumartige Fantasie, weit weg vom Dokumentarischen.
Funktioniert das für Sie?
Ja, man kann natürlich sagen, es ist eine meditative Atmosphäre, in der eigentlich nie viel passiert, sehr viel dreuende Musik im Hintergrund auch die ganze Zeit läuft, relativ wenig dafür getan wird, dieses Werk zu erklären. Aber es hat eine ganz starke atmosphärische Überzeichnung, die auch sicherlich in Kiefers Werk stark angelegt ist.
Jetzt ist Anselm Kiefer ein sehr erfolgreicher Maler, aber er war immer auch umstritten. Warum eigentlich?
Ja, also sein Selbstbild als Künstler gilt als Reaktionär, das begleitet ihn eigentlich seit Beginn seiner Karriere. Man kann natürlich grenzwertig finden, wenn er in seiner Abschlussarbeit als Student beispielsweise sich überall in Europa mit dem Hitlergruß hat fotografieren lassen in den 60er Jahren oder wenn er später in einer Ausstellung das Bild Schwarze Flocken zeigt, das die erstorbene Kulturlandschaft eben nach der Shoah symbolisieren soll und das dann so in eine direkte bildliche Nähe mit dem Leiden Jesu bringt. Das wirkt alles so ein bisschen seltsam und undurchdringlich, aber also ihn deswegen jetzt unter Pauschalverdacht zu stellen, halte ich auch für überzogen. Also Kiefer bettet die Gegenwart gern in ein großes mythisches Geschehen ein. Das macht es für ihn, glaube ich, möglich, damit umzugehen und schafft dadurch etwas, was man im 20. Jahrhundert ja eigentlich gar nicht mehr für möglich gehalten hätte, eine Form von geistigem Historienpanorama. Aber der Film macht eben auch schon deutlich, Kiefer handelt hier wirklich in einem ganz ureigenen autobiografischen Bezug und Auftrag.
Also der Film thematisiert das auch, ja?
Der Film thematisiert das, aber eben, wie ich auch andeutete, vorrangig durch Bilder, durch große monumentalisierende Bilder, die sich sehr auf sein Werk einlassen, weniger durch Worte, durch konkrete Aussagen.
Anselm, das Rauschen der Zeit, eine Hommage an Anselm Kiefer von Wim Wenders, ab Donnerstag in den Kinos zu sehen und für uns vorgestellt von Carsten Probst. Ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Ihr Völker der Welt,
wer soll das bezahlen?
100 Jahre Radio.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Seit Mai 1949 garantiert das Grundgesetz den Kirchen die öffentliche Bezeugung der christlichen Botschaft. Sie bekommen Anspruch auf eigene Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Einer der ältesten übertragenen Gottesdienste stammt vom 29. November 1953 zur Neueinweihung des Frankfurter Doms.
Exzellenzen, hochwürdigste und hochwürdige Mitbrüder, hohe Vertreter der Stadt, meine liebe Gemeinde von Frankfurt. Seit langem haben die Glocken des Frankfurter Domes nicht mehr so festlich und feierlich geklungen wie gestern und heute. Seit langem war in dieser Stadt Frankfurt kein Fest mehr, an dem so viele Menschen ganz persönlichen, innigen Anteil nahmen, wie an der heutigen Festesfeier der Inbesitznahme des wiedererstandenen Domes.
100 Jahre.
100 Jahre Radio.
Tja, auch hier in Fazit blicken wir im Oktober täglich zurück auf 100 Jahre Radiogeschichte. Und jetzt gibt's für alle die, die gern die Ersten sind, schon mal den Blick in die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag, dem 10. Oktober. Klaus Bukatzki hat sie gelesen.
Populistische Vereinfachung, Fake News und andere Formen der Desinformation schwächen die Stabilität unserer Demokratien, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine der wichtigsten Gegenmaßnahmen, mehr lesen. Das tun wir liebend gerne. Viele Politiker der Grünen und der SPD sind ebenfalls seit kurzem dort, erfahren wir aus der Neuen Zürcher Zeitung über das digitale Netzwerk Blue Sky, das sich als Alternative aufbauen will zu X, wie Twitter ja heute heißt. Nur wenige Liberale wie FDP-Finanzminister Christian Lindner haben rübergemacht. Von CDU-Politikern sieht man beinahe gar nichts, schreibt Beatrice Achterberg und erklärt uns, eins, was die beiden Selbstdarstellungsforen voneinander unterscheidet. Die Twitter-typische Polemik, die scharfe Kollision zwischen konservativen, liberalen und linken Wortführern fehlt. So bleibt Blue Sky in Deutschland bis jetzt eine politisch schwer korrekte Echokammer. Das wird schnell öde. Tja, wer Krawall braucht, der liebt es eben lauter. Das Vordringen des Rechtspopulismus stellt den traditionellen Konservativismus, wie er in Deutschland bei den Unionsparteien zu Hause ist, vor ein strategisches Problem, das womöglich noch nicht recht begriffen worden ist, führt uns die Süddeutsche Zeitung in die politischen Realitäten, wenn wir einen Wahltag hinter uns haben, den die krawalligen Rechten als Erfolg verbuchen können. Der Rechtspopulismus treibt den gemäßigten, programmatisch absichtsvoll unkonturierten Konservativismus vor sich her, meint Gustav Seibt. Das ist ein Vorgang, der derzeit in allen westlichen Demokratien zu beobachten ist. Dabei droht der Konservativismus seine wichtigste Tugend, nämlich Verlässlichkeit, zu verlieren, bis ins Institutionelle der Verfassung hinein. Das schaurigste Beispiel dafür bieten die Vereinigten Staaten, wo große Teile der Republikaner Wahlergebnisse anzweifeln, einen Putschversuch des abgewählten Präsidenten verharmlosen. Da bleiben wir dann doch lieber in unserem friedlichen Deutschland, wo es gleichwohl immer schon reichlich Leute gegeben hat, die ihre Freude an Amerikas Republikanern haben dürften. Wenn wir die Umfragen über Jahrzehnte anschauen, haben wir in der Bundesrepublik immer einen relativ starken rechten Rand gehabt, erinnert uns Steffen Mau. Rechte Akteure sind dann in den 1990er Jahren massiv nach Ostdeutschland gegangen, um Strukturen aufzubauen, weil es dort noch keine starke Zivilgesellschaft gab. Die Folgen sieht man heute, meint der Berliner Soziologieprofessor im Interview mit der Neuen Zürcher. Wenn rund 30% der Menschen in Ostdeutschland AfD wählen, sind sie auch Teil des Freundes- und Verwandtschaftskreises oder von Vereinen. Da gibt es täglich soziale Berührungspunkte. Deshalb ist es schwierig, diese Menschen zu dämonisieren. So gibt es in vielen ostdeutschen Kommunen durchaus eine Normalisierung im Umgang mit der AfD. Wo immer die hinführen mag, für Gustav Seibt in der Süddeutschen gibt es klare Grenzen. Das also ist derzeit die wichtigste Forderung an konservative Parteien. Sie mögen konservativ bleiben. Alles andere würde sie in den Untergang führen und das politische System reif für den autoritären Rechtspopulismus machen. Steffen Mau wünscht in der Neuen Zürcher, die Demokratie braucht aber auch eine Form von Frischluftzufuhr, von Belebung. Und als unser Überlebensmittel können wir mit der Frankfurter Allgemeinen nur empfehlen, mehr lesen.
Die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzky und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich wünsche eine gute Nacht.